Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 13 bis 22. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und auch die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß ihre Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht in Psalm 69: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da gingen die Juden zu ihm und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufbauen. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus mit einer Geisel in der Hand, so kennen wir ihn gar nicht. Das will nicht so recht in unser Bild vom lieben Heiland passen. Jesus treibt Vieh und Verkäufer, ja teilweise auch die Käufer, wild um sich schlagend aus dem Tempelbezirk. Er wirft die Tische um, dass die Geldstücke nur so purzeln. Die Jünger beschreiben diese Szene sehr treffend mit dem Zitat aus Psalm 69: Der Eifer des Herrn wird ihn fressen. Sie haben wohl dabei nicht schlecht gestaunt, als sie Zeugen dieser Szenerie wurden. Vor einigen Tagen hatte Jesus auf einem Hochzeitsfest ein Brautpaar erst vor einer Blamage bewahrt, als er Wasser in Wein verwandelte. Ganz nüchtern, sachlich, ja sehr zurückhaltend war er aufgetreten. Und heute im Tempelbezirk dieses Spektakel. Jesus geht wohl ein wenig zu weit. Man würde heutzutage sagen, da scheint er einmal ausgerastet zu haben. Von der Passionsgeschichte her ist uns der gegeißelte Christus viel vertrauter als der Geißelnde in dieser Szene im Tempel. Doch insgeheim empfinden wir auch Sympathie für diesen geißelnden Jesus. Er ist uns manchmal doch viel lieber als der Leidende. Wir entdecken in unserer Zeit immer wieder Missstände oder Unrecht, das zum Himmel schreit. Da wäre es doch richtig, einmal dazwischen zu fahren, hineinzuschlagen und für Ordnung zu sorgen. Dieses Verhalten liegt uns allen, denke ich, sehr nahe. Und wir merken es leider oft erst, wenn uns der Eifer gefressen hat. Viele Christen sehen es als ihre Aufgabe an, Unrecht und Ungerechtigkeit zu geißeln und zu brandmarken. Sie verstehen dann auch diese Geschichte der Tempelreinigung als Legitimation für ihr Handeln, das vielleicht sogar auch Gewaltanwendung in gewissem Maße einschließt und rechtfertigt. Wie stark diese Tendenz in uns verwurzelt ist, zeigt sich auch bei der neuen Verfilmung der Bibel, dem Genesis-Projekt. Vielleicht werden manche unter uns schon den ein oder anderen Film gesehen haben. Jedenfalls in dieser Szene der Tempelreinigung erliegt der Regisseur der Versuchung, die Jünger als Mithandelnde darzustellen. Sie bilden eine Menschenkette und halten dadurch die Tempelwache von Jesus fern. Aber davon ist in unserem Predigttext überhaupt nicht die Rede. Die Jünger stehen da und sehen zu. Sie versuchen, Jesu Handeln zu deuten, aber sie verstehen es doch nicht. Jesus fordert sie auch nicht auf, in ähnlichen Situationen genauso zu handeln. Vielmehr steht allein im Mittelpunkt Jesus, der auftritt und diese Aktion durchführt. Er allein handelt, und deshalb ist die Geschichte der Tempelreinigung ausschließlich an seine Person gebunden. Die Frage ist nun, worum es Jesus bei dieser gezielten Aktion im Tempel ging. Jesu Tat, so überraschend sie auch sein mag, ist doch kein Angriff auf den Tempel. Der Tempel war Jesus ganz arg wichtig. Der Tempel in Jerusalem war der Ort der Gegenwart Gottes im Volk Israel. Hier reichte Gottes Herrschaft sichtbar in die menschliche Wirklichkeit hinein. Herodes hatte in jahrzehntelanger Arbeit diesen Tempel zu einem prachtvollen Komplex ausgebaut. Da gab es neben dem eigentlichen Tempelgebäude großzügige, schön verzierte Säulenhallen und Höfe. Da war genug Platz, um große Gottesdienste zu feiern. Der Tempelbezirk umfasste ein Fünftel des alten Jerusalems. Der Tempel und sein Opferkult bildeten den Mittelpunkt des gesamten jüdischen Glaubenslebens. Kein Wunder, dass hier Juden aus aller Welt zusammenströmten, insbesondere zum Passafest, um Gott anzubeten und ihn zu loben und auch ihre regelmäßigen Opfer zu stiften. Und so geht auch Jesus selbstverständlich, als das Passafest näher kommt, nach Jerusalem. Wir dürfen seine Hochachtung gegenüber diesem Tempel nicht vergessen. Es ist schon bemerkenswert, dass Jesus den Tempel des Herodes in seiner sicherlich sehr umstrittenen Gestalt und Pracht dennoch als Haus seines Vaters bezeichnet. Weil ihm der Tempel so wichtig ist, als Stätte der Gegenwart Gottes, deswegen schmerzen ihn auch die Zustände, die sich im Tempel eingeschlichen haben. Das Volk missbraucht diesen Ort der Gegenwart Gottes und besetzt ihn mit eigenen Interessen. Aus der Frömmigkeit wird schlichtweg Kapital geschlagen. Opfertiere werden angeboten und nach orientalischer Sitte gehandelt. Gefeilscht, würde man in unserer Sprache sagen. Es ist ein buntes Treiben wie auf einem Jahrmarkt. Geldwechsler sitzen an ihren Tischen und tauschen den ausländischen Juden ihr Geld in die Landeswährung um. Priester gehen umher und sammeln die jährliche Tempelsteuer ein. Das alles hat auch seinen berechtigten Grund, denn die Weltreisenden konnten ihre Opfertiere nicht mitbringen. Bei Tauben mag das gehen in einem Käfig, aber ein Schaf oder ein Rind mitzuschleifen über zig Kilometer ist nicht ganz so einfach. Und deswegen waren diese Juden, die von weit her kamen, darauf angewiesen, hier vor Ort ihre Opfertiere zu kaufen. Und sie bezahlten ja auch gern dafür. Die Tempelsteuer durfte nur nach dem Gesetz in einer ganz bestimmten Währung entrichtet werden. Also brauchte man natürlich auch Geldwechsler, die das eigene Geld umtauschten. Jesus geht hier auch in dieser Geschichte nicht in erster Linie die Zustände im Tempel an, die Auswüchse, die sich eingeschlichen haben. Ihm geht es vielmehr um ein grundlegendes Problem. Er tritt für die Heiligkeit des Tempels ein. Das Problem sitzt viel tiefer. Es ist nicht ein Problem der Glaubensgestaltung, sondern ein Problem im Verhältnis des Volkes zu dem lebendigen Gott. Wenn geschäftliche Interessen so weit in den Tempelbezirk vordringen konnten, dann ist das ein klares Zeichen dafür, wie sehr Gott in den Hintergrund getreten ist. Die Prioritäten haben sich schlichtweg langsam aber sicher verschoben. Gott ist aus dem Mittelpunkt geraten. Dieses grundlegende Problem zeigt Jesus mit seiner Handlungsweise auf. Es ist nicht überschießende Emotion, die ihm zum Handeln verleitet, sondern er tritt ein für die Heiligkeit des Tempels. Mit seiner Aktion greift er auch alttestamentliche Vorstellungen auf, die mit dem kommenden Messias verbunden sind. Der Prophet Zacharja weissagte, dass, wenn der Messias kommt, im Tempel keine Händler mehr sein werden. Und Maleachi weiß darum, dass der Messias direkt in den Tempel hineingeht und dort zu Hause ist. So ist die Tempelreinigung ein klares messianisches Zeichen, das Jesus als den Gesandten Gottes ausweist. Die Beteiligten, die Händler, aber auch die Tempelaufsichtsbehörde haben das erkannt oder zumindest erahnt, denn keiner leistet ihm ausdrücklich Widerstand. Sie fragen lediglich nach einem Zeichen, das seine Vollmacht bestätigt. Denn nach ihrer Vorstellung sollte der Messias an seinen Zeichen, an seinen Wundern, an den Begleiterscheinungen sichtbar sein. Ihre Frage: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du diese Aktion tun darfst? Diese Frage ist keine provozierende Forderung, sondern in ihr steckt eine bereits anerkennende Antwort. Eine Antwort, die mit dem Messias rechnet. Das Problem der Oberen im Tempel liegt vielmehr an einer ganz anderen Stelle. Dort, dass sie die eindeutige Bestätigung für ihre Annahme wollen, für die Annahme, dass Jesus der Messias ist. Sie wollen ein Zeichen, das sie vom persönlichen Glauben entbindet. Und das Überraschende ist, dass Jesus sich auf diese Anfrage einlässt. Er gesteht ihnen ein Zeichen zu, aber keinen offensichtlichen, keinen eindeutigen Beweis. Er sagt: Reißt diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen aufbauen. Damit können allerdings die Autoritäten im Tempel nichts anfangen. Sie sind so in dem Vordergründigen gefangen, dass sie die Andeutung Jesu nicht verstehen. Es geht ihnen um den Jerusalemer Tempel, in dem ja diese Aktion stattfand. Und wer den Abriss des Tempels proklamiert oder auch nur als Möglichkeit andeutet, der vergeht sich der Gotteslästerung. Und den Wiederaufbau in 3 Tagen rechnen sie dem Messias ebenfalls nicht zu. Den Jüngern, die dabei standen und es beobachteten, geht es nicht viel anders. Auch sie verstehen dieses rätselhafte Wort Jesu nicht. Erst nach der Auferstehung Jesu begreifen sie den Sinn, der doch so offenkundig in diesem Wort vorhanden ist. Jesus hat ganz bewusst an dieser Stelle einen anderen, ja einen zweideutigen Begriff für Tempel gewählt. Das Wort Naos, das sowohl ein Gebäude als auch den menschlichen Körper bezeichnen kann. Es steht nur an dieser Stelle in dieser Geschichte. Jesus weiß also bereits am Anfang seiner Wirksamkeit um das Geschick, das ihm bevorsteht. Er weiß, dass sein Volk ihn zerbrechen wird, aber dass das nicht das Ende ist. Er weiß um seine Auferstehung. Und diese Auferstehung Jesu wird das endgültige, das allgemeingültige Zeichen seiner Vollmacht sein. Doch auch dieses Zeichen können wir nicht mit unserem Verstand begreifen, beziehungsweise ausschließlich mit unserem Verstand begreifen. Es bleibt mehrdeutig, ohne den Glauben an Christus Es bleibt zweifelhaft ohne die Verbindung zu Jesus Christus, die persönliche Beziehung. Denn Jesus will uns nicht in seine Herrschaft hineinzwingen, sondern er lädt uns dazu ein. Er will Vertrauen auf sein Wort und nicht einen Glauben, der von Beweisen erschlagen ist. Und dann ist dieses Wort Jesu: Reiß den Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Dieses Wort Jesu ist dann zugleich auch der Schlüssel, mit dem wir die Tempelreinigung in unsere heutige Zeit übertragen können. Der Tempel steht im Neuen Testament für ganz verschiedene Aspekte. Neben Christus als dem neuen Tempel, in dem Gott gegenwärtig ist, in dem wir Gott begegnen, steht dieses Wort Tempel auch für die Kirche, für Gemeinde und das persönliche Leben des Christen. Kirche meint hier im Neuen Testament die Gemeinschaft der Glaubenden jeweils in der vorfindlichen Form. Die Geschichte der Tempelreinigung macht dann deutlich: Christus will in unserer Kirche, in unserer Gemeinde oder in den Gemeinden und in unserem persönlichen Leben als Christen reinen Tisch machen. Wir haben Reinigung nötig und müssen uns die Frage stellen: Was muss Jesus bei mir, bei uns in unserer Gemeinde ausräumen? Wen oder was muss er hinauswerfen? Wie hat doch unsere Kirche fast durchgängig im Dritten Reich gegenüber dem Volk Gottes, den Juden, versagt? Deshalb haben wir keinen Grund, uns gegenüber dem Volk Israel zu erheben und zu sagen: Uns kann so etwas nicht passieren. Wir stehen genauso in der Gefahr wie das Volk Israel, die Prioritäten zu verschieben und anderes in den Mittelpunkt zu stellen. Wo haben sich in unseren Gemeinden Dinge eingeschlichen, die den Blick auf Jesus verstellen? Wo lassen wir uns von Sachzwängen oder auch von der persönlichen Prägung leiten, übernehmen einfach Dinge, ohne zu prüfen, ob es Jesu Wille ist? Wir müssen uns als Kirche und Gemeinde immer wieder neu der Anfrage Jesu stellen: Was macht ihr aus dem Tempel Gottes? Steht Gott da wirklich im Mittelpunkt oder verfolgt ihr andere Interessen? Die Frage gilt dann aber auch jedem einzelnen Christen. Und wer ehrlich gegenüber sich selbst ist, weiß, wie schnell sich fragwürdige Verhaltensweisen im Umgang, in der Familie, im Bekanntenkreis oder auch an der Arbeitsstelle einschleichen. Was mir nützlich und bequem ist, das lässt sich meist auch ohne Schwierigkeiten leicht begründen und rechtfertigen. Gründe dafür findet man immer. Die Frage ist nur, ob die Sache an sich vor Gott Bestand hat. Auch materielle oder finanzielle Interessen können die Grundlage unseres Glaubens zutiefst oder empfindlich tangieren. Unser Predigttext ist hier also die eindeutige Anfrage an uns alle, die wir als Christen leben wollen. Die Anfrage: Was ist aus unserem persönlichen Leben hinauszutragen? Welcher Kuhhandel steht bei uns im Mittelpunkt und lähmt unseren Glauben? Jesus will uns reinigen, damit unser Glaube lebendiger und tiefer wird. Vielleicht hat Christus bereits bei manchem, was uns genommen wurde, solch ein reinigendes Handeln vollzogen, und wir merken es erst heute im Rückblick. Aber wir dürfen dankbar sein, dass er damit unseren Glauben vertiefen will und uns neu den Weg des Glaubens zeigt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Kraft und unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.